ARD.
SWR Kultur. Forum.
Und da heißt es heute: Stresstest unter Trump. Wie gefährdet ist Amerikas Demokratie? Ich bin Michael Riesel, hallo. Gerade mal 43 Tage steht Donald Trump an der Spitze der Vereinigten Staaten. Aber schon jetzt ist klar, diese Präsidentschaft wird in die Geschichtsbücher eingehen. Denn Trump reißt Grenzen ein. Außenpolitisch brüskiert er seine Verbündeten, riskiert den Zerfall des Westens, innenpolitisch den Zerfall der Demokratie. Mit anderen Worten, Trump schafft ein neues, ein anderes Amerika. In seiner ersten großen Rede vor dem Kongress machte Trump gestern Abend deutlich, wie er sich dieses neue Amerika vorstellt. Ein harter Kurs in der Migrationspolitik, der Kampf gegen Wokeness, Zölle gegen Handelspartner. Und, so Trump, wir fangen gerade erst an. Das mag so mancher als Drohung verstehen, vor allem hier bei uns in Europa. Wo führt das hin? Wo soll das enden? Das wollen wir fragen in diesem Forum. Meine Gäste von der Bertelsmann Stiftung ist mit dabei, die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Catherine Klüver-Ashbrook. Aus Singapur ist uns Ansgar Graf von der Konrad-Adenauer-Stiftung zugeschaltet. Davor hat er als Journalist viele Jahre aus den USA berichtet. Und schließlich Professor Dr. Manfred Berg, Historiker und Amerika-Experte von der Universität Heidelberg. Herr Berg, Donald Trump hält die erste große Rede seiner zweiten Amtszeit, sagt, seine Regierung habe in den ersten 6 Wochen mehr erreicht als jede andere Regierung in 4 oder sogar 8 Jahren. O-Ton: America is back. Amerika ist wieder da. Wer hat denn da gestern Abend gesprochen? Ein Präsident, der sich seiner Sache und auch seiner Macht sehr sicher ist?
Also ehrlich gesagt habe ich diese Rede eher als eine Wahlrede empfunden. Er hat eigentlich sehr viele der Themen, die im Wahlkampf im Vordergrund standen, noch einmal bearbeitet. Er hat ganz hart ausgeteilt gegen die Demokraten und gegen seinen Vorgänger und sich einen großen Teil dieser ja mit 1 Stunde 40 Minuten, ich entschuldige mich dafür, fast unerträglich langen Rede, sich vor allem mit sich selbst beschäftigt, vor allem über sich selbst geredet. Es war ein Feuerwerk der Superlative. Er hat bestimmte Dinge, Sie haben sie in der Anmoderation genannt, wiederholt. Er hat die Ansprüche auf Panama und Grönland bekräftigt. Vielleicht das einzig Neue, was ich in dieser Rede jetzt gehört habe, ist, dass es offensichtlich Bemühungen gibt, doch nochmal das Verhältnis zur Ukraine zu kitten. Aber das wird man abwarten müssen.
Wir werden darüber reden. Frau Klüver-Ashbrook, die Republikanische Partei ist Trump treu ergeben. Das wurde gestern auch wieder deutlich. Sein Kabinett ist mittlerweile fast komplett, wobei der Senat auch die fragwürdigsten Kandidaten durchgewunken hat. Und auf der Weltbühne kann er sich als der große Taktgeber präsentieren. Täuscht der Eindruck oder läuft es für Donald Trump gerade richtig gut?
Ja, zahlenmäßig läuft es natürlich nicht besonders gut. Im ersten Teil seiner Rede hat er gesagt, unser Selbstbewusstsein sei zurück. Und in jeder Umfrage, die vor dieser Rede lief, aber auch wenn man den Konsumentenindex sich anschaut, wenn man schaut, was der Federal Reserve in Atlanta für eine Prognose in den letzten Stunden gemacht hat, nämlich dass die amerikanische Wirtschaft schon zum Ende des ersten Quartals schrumpfen würde, dann sprechen die Zahlen doch wieder gegen Donald Trump. Aber, und das haben Sie in Ihrer Frage schon anklingen lassen, wir haben einen Präsidenten, der mit Bildsprache und mit Verdrehung übrigens auch der englischen Sprache dafür sorgt, dass ganz andere Bilder im Verständnis seiner eigenen Macht, seiner eigenen Präsidentschaft diese eben unterstützen sollen. Er bebildert sich schon seit einigen Wochen quasi als König mit einem großen Mandat. Und das, was wirklich für einen Moment des Eklats in der Rede gesorgt hat, ist, nämlich als ein demokratischer Abgeordneter aus Texas aufstand und genau diese Zahlen, also die Kraft des Mandats, die Kraft der Aufgabe, die Donald Trump immer von sich behaupte, er habe also faktisch einen Durchmarsch nicht nur über die Institutionen, sondern eben auch durch das Gewinnen des Popular Votes mitbekommen. Das stieß Al Green doch deutlich auf, denn wie wir wissen, waren es rechnerisch gerade mal 50% maximal, noch blieben unter 50%. Also da diese Bilder des Unantastbaren anzukratzen, das war die Aufgabe der Demokraten gestern im Saal. Da haben sie sich große Mühe gegeben, dieses Bild zu konterkarieren. Aber das war das Bild, was der Präsident gerne in die Wohnzimmer der Amerikaner tragen wollte.
Herr Graf, ein Präsident, der sich unantastbar fühlt, der im Zollstreit mit Mexiko und Kanada eskaliert, einen Handelskrieg riskiert. Trump geht ein hohes Risiko ein.
Ich glaube, Trump ist sein ganzes Leben über Risiken eingegangen. Also man kann ihm vieles absprechen. Ich spreche ihm auch ab, dass er ein überzeugter Demokrat ist. Er würde ganz gerne die Demokratie auflösen. Da sind aber, glaube ich, die starken Institutionen in den USA davor. Was man ihm nicht absprechen kann, ist, dass er Mut hat. Und er hat sich 2015, 16, also das erste Mal angetreten ist, mit dem gesamten Establishment seiner republikanischen Partei angelegt und hat den Durchmarsch gemacht, obwohl man ihn eigentlich dort nicht haben wollte. Er hat sich dann mit dem gesamten politischen, auch wirtschaftlichen übrigens, Establishment, Wall Street wollte 2016 nicht einen Sieg von Trump, sondern von Hillary Clinton. Er hat sich mit allen angelegt, hat sich da durchgesetzt und jetzt in dieser neuen Legislaturperiode zeigte, dass er sich mit der gesamten Welt anlegen will. Man ist es ja gewöhnt, dass jemand sagt, ich picke mir jetzt irgendeinen Lieblingsfeind raus und dann suche ich Verbündete und gehe gegen den vor, ob das mit Handelskrieg oder mit einem echten Krieg ist oder was auch immer. Trump ist so mutig, aber dann auch an der Stelle realitätsvergessen, dass er sich entschließt, er kämpft gegen an allen Fronten gleichzeitig. Er kämpft gegen seine beiden einzigen Nachbarn, Kanada und Mexiko. Er kämpft gegen China natürlich, er kämpft gegen die Europäische Union, er kämpft gegen das Image, das man in der Welt von den USA hat, als ein Land, das natürlich immer auf nationale Interessen geachtet hat. Es wäre naiv zu glauben, das ist alles Charity gewesen, wenn man in der Welt sich engagiert hat. Natürlich ging es auch darum, amerikanische Interessen abzusichern. Aber bisher hatte man immer in der Welt und hat es auch jetzt noch diesen Eindruck, die Amerikaner sind die Macht des Guten. Und das gefährdet Trump, wenn er quasi die Ukraine fallen lässt und dann fragen sich alle Verbündeten oder Halbverbündeten in Asien, was macht er als nächstes, wann lässt er uns fallen? Das fragen sich im Moment die Europäer. Und das ist das, was bei Trump eben nicht funktioniert, zu sagen, weil ich so mutig bin, nehme ich es mit allen auf. Nein, irgendwann hat man sich an der Stelle dann einfach auch verhoben und ich glaube, das wird auch Trump merken.
Herr Berg, lassen Sie mal ganz kurz bei der Handelspolitik bleiben. Ist die Zollpolitik von Trump mutig?
Also es ist die Zollpolitik, deren historische Wurzeln im 17. Jahrhundert zu finden sind, eine Besessenheit mit der Handelsbilanz, die moderne Ökonomen für unbegründet halten. Und er hat aber ja heute noch einmal seine unbedingte Überzeugung, dass Zölle Einkommen generieren und unfaire Praktiken beenden, bekräftigt. Für Trump ist das ganz offensichtlich wirklich eine Überzeugungssache. Ich glaube, man hat ja immer gesagt, zu Recht, er sei kein Ideologe im engeren Sinne für sogenannte weltanschauliche Fragen, fehlt ihm sicher die Geduld. Aber Trump ist ein radikaler, fanatischer, amerikanischer Nationalist. Ich glaube, das hat auch diese Rede heute noch einmal sehr deutlich gemacht. Und er denkt in diesen Kategorien, dass internationale Beziehungen und Handelspolitik im Besonderen ein Nullsummenspiel darstellen. Der Stärkere setzt sich durch und alles ist erlaubt. Also wenn man das mutig findet, die meisten Beobachter finden es im Grunde genommen kontraproduktiv, denn man muss kein Professor für Wirtschaftswissenschaften sein, um zu wissen, dass höhere Zölle auch höhere Preise für die Konsumenten bedeuten.
Wer nicht in den USA produziere, müsse leiden, so hat der neue Handelsminister Howard Lutnick die Zölle gegen Staaten wie Mexiko und Kanada versucht zu rechtfertigen. Frau Klüver-Eschbuck, die Frage ist aber tatsächlich, wer leidet am Ende?
Am Ende leiden die amerikanischen Konsumenten. Wir haben auch in der zusätzlichen Auflage der Zölle gegen die Volksrepublik China gesehen, dass ganz viele Unternehmen das, was sie sich ursprünglich als Strategie überlegt hatten, nicht alles an den Endkonsumenten in den USA weitergeben zu wollen, dass sie sich da ändern müssen. Denn 20% auf besonders starke Konsumgüter, die natürlich weiterhin in China gefertigt werden. Wir denken an Spielsachen, wir denken auch an Gebrauchsgüter, die sogenannten White Goods, also Waschmaschinen und Ähnliches. Also wirklich Konsumgüter, die die Amerikaner fast tagtäglich brauchen, die werden natürlich wahnsinnig verteuert werden. Das wird bei den amerikanischen Konsumenten ankommen. Und auch da, wo gegebenenfalls dann neue Arbeitsplätze entstehen, wir denken an die Stahl- und Aluminiumzölle aus der ersten Trump-Amtszeit, da entstanden in der Tat 8.000 neue Jobs. Aber weil Stahl und Aluminium in der Herstellung eigentlich so schlanke Industrien sind inzwischen, wurden diese Jobs faktisch subventioniert durch die stahlverarbeitende Industrie pro Job um $650,000. Also das sind doch alles Milchmädchenrechnungen, die distortive, also wirklich disruptive Funktionen haben dann in einer amerikanischen Volkswirtschaft. Auch damals haben wir gesehen, dass der Zollstreit besonders auch um landwirtschaftliche Produkte mit der Volksrepublik China dazu führte, dass der Agrarsektor subventioniert werden müsste. Und allein in den letzten 2 Wochen musste auch schon mit Subventionen eingegriffen werden, um die amerikanische Landwirtschaft zu unterstützen. Warum? Weil zuerst das Entwicklungshilfeministerium so klein geschrumpft worden ist, dass die 41%, die direkt aus der amerikanischen Landwirtschaft in die ganze Welt gehen, also wir denken an Reis, Sojabohnen und anderes, dann nicht mehr in die Welt verschickt worden konnten, zum Teil wirklich vergammelten in diversen Großhallen. Und da musste der Staat dann wieder korrigierend eingreifen. Also hier werden Probleme gemacht, die in der Tat Wert vernichten, haben wir schon gehört von Herrn Berg, und die vor allen Dingen auch bei Unternehmen für große Unsicherheiten und Verunsicherung sorgen, aber eben hauptsächlich bei amerikanischen Unternehmen. Hm. Und so muss man sich vielleicht nicht wundern, Sie haben eben Howard Lutnick angesprochen, dass Howard Lutnick in den frühen Stunden des heutigen Mittwoch schon gesagt hat, vielleicht könnten die Zölle schon in den nächsten Tagen wieder zurückgenommen werden. Denn jetzt rächt sich das und die Zahlen am Aktienmarkt, auf die Donald Trump natürlich besonders achtet. Der Wert, der seit November im amerikanischen Aktienmarkt kreiert worden ist, der ist über Nacht eingebrochen.
Herr Berg, wenn man mal Revue passieren lässt, was Trump seit seinem Amtsantritt getan hat, der kündigt das Pariser Klimaabkommen. Unter seiner Führung treten die USA aus der Weltgesundheitsorganisation aus. Er droht offen mit der Annexion von Grönland, zettelt Handelskriege mit Nachbarstaaten an, stellt die Militärhilfe für die Ukraine ein. Ich habe das am Anfang so ein bisschen leicht hingesagt, aber mich würde Ihre Meinung interessieren. Ist das so? Schafft dieser Präsident tatsächlich ein neues Amerika?
Also die amerikanische Rolle in der Welt wird im Augenblick revolutioniert, jedenfalls dann, wenn diese Trump-Politik Bestand haben wird. Es ist ja bereits gesagt worden, die USA waren über viele, viele Jahrzehnte der Garant einer liberalen Weltordnung. Trump hat dafür gar keinen Sinn und er geht davon aus, internationale Politik ist Politik, in der sich der Stärkere durchsetzt, in dem deswegen auch seine Obsession mit den Autokraten und indem die Stärkeren tun, was sie wollen und die Schwachen tun, was sie müssen. Und diese Politik, die macht die USA ganz sicher international nicht beliebter. Es mag sein, dass er einige Deals mit Putin dann schließen kann für das transatlantische Verhältnis, dessen Wert und Bedeutung Trump nie verstanden hat. Sowohl ökonomisch als auch sicherheitspolitisch hat es natürlich enorm gravierende Konsequenzen. Das Vertrauen in die USA, denke ich, erleidet im Augenblick irreparablen Schaden.
Herr Graf, das Amerika, das wir da gerade erleben, das ist ein Amerika, das sich, das scheint bei Trump und anderen Republikanern immer wieder durch, ausgenutzt fühlt. Das würde ihm die Welt nicht den Respekt zollen, den es ihm schuldet.
Ja, in der Tat. Das ist bei Trump ein vorherrschendes Moment, dass er auch, es wurde sogar gestern in der oder heute Morgen in der Rede deutlich, dass er keine Hemmungen hatte, die Demokraten durch die gesamten 100 Minuten immer wieder zu beschimpfen, denen zu sagen, ihr habt den dümmsten und schlechtesten Präsidenten aller Zeiten mit Joe Biden im Amt gehabt und ihr seid linke Spinner und so weiter. Aber trotzdem beschwert er sich dann an einer Stelle, dass trotz seiner angeblichen Erfolgsbilanz die Demokraten ihm nicht applaudieren und nicht mal anlächeln. Er sieht immer nur den Teil, den er sehen möchte. Und darum ist auch das, was Professor Berghardt beschrieben hat. Er glaubt wirklich, dass wenn er mit der Power, die ein amerikanischer Präsident nun mal hat, aufgrund der größten Volkswirtschaft, aufgrund des Militärs, dass dann andere sich nach ihm richten. Aber er übersieht, dass es in ganz vielen Situationen natürlich auch Amerika ist, das auf Verbündete angewiesen ist. Das war nach 9-11 so, als unter anderem dann Amerika, als der deutsche Bundeskanzler Gerhard Schröder damals als erster gesagt hat, wir stellen bedingungslose Solidarität mit den Amerikanern her. Und das ist aber auch sonst so, wenn man in der Welt Verbündete hat, und zwar nicht nur die Formalverbündeten, die etwa in der NATO zusammengefasst sind, sondern Amerika lebt ganz stark davon, hier in Asien, wo ich im Moment bin, dass in Vietnam oder auf den Philippinen ganz viel Sympathie für Amerika da ist, einfach als Gegenmacht zu dem großen Nachbarn China. Und da freut man sich über Amerika. Aber auch hier ist dann in einer solchen Situation, wenn man den Eindruck hat, dieser amerikanische Präsident guckt nur noch nach Nutzen, guckt nur noch, was ihm etwas bringt, was ihm etwas die Kassen, die amerikanischen Kassen füllt. Ansonsten ist ihm niemand etwas wert. Da hat man dann natürlich eine, oder ändert man seine Sicht auf Amerika und auf den Präsidenten, aber eben nicht nur auf Trump individuell, sondern auf die Vereinigten Staaten insgesamt. Mhm.
Frau Klüver-Eschbruck, einer, der Trump Respekt gezollt hat, manche sprechen sogar von einer Unterwerfung, ist der ukrainische Präsident Selenskyj. Trump, der las gestern Abend aus einem Brief vor, in dem Selenskyj schreibt, das Treffen letzte Woche im Oval Office sei bedauerlich gewesen. Selenskyj sei bereit, das Rohstoffabkommen mit den USA zu unterzeichnen und unter der Führung von Präsident Trump für einen dauerhaften Frieden zu arbeiten. Heißt das, Trumps Strategie geht am Ende auf?
Ja, Wladimir Selenskyj ist aufgrund einer Vergeltungssucht von Donald Trump im Oval Office Gespräch faktisch die symbolische Pistole auf die Brust gesetzt worden. Und so sehr er sich auf die Europäer verlassen möchte, wie wir das bei dem Sondergipfel in London gesehen haben und beim Familienfoto und den vielen Umarmungen, diese Umarmungen der Europäer werden jedenfalls in der Schnelligkeit nicht reichen. Während wir hier sprechen, haben wir gerade gehört, dass die USA die Geheimdienstzusammenarbeit mit der Ukraine aufkündigen möchte. Wir erinnern uns an den denkbaren Schlagabtausch zwischen Kamala Harris und Donald Trump während des Wahlkampfs, wo sie nochmal in Erinnerung rief, wie sie bei der Münchner Sicherheitskonferenz Wladimir Selenskyj die entscheidenden Geheimdienstinformationen zum russischen Angriff auf die Ukraine gab, faktisch in den paar Tagen, die dann quasi die Sicherheitskonferenz vor dem Angriff der Russischen Föderation auf die souveräne und freie Ukraine trennten. Das waren Informationen, die maßgeblich waren für den dann die Kapazität der Ukraine, den Feind weiterhin zurückzudrängen. Dass diese Kooperation nicht mehr stattfinden soll, dass umgekehrt offensive Cyberattacken gegenüber Russland nicht mehr getätigt werden werden, das ist auch, ich habe lange ein Programm zur Diplomatie an der Harvard Kennedy School geleitet, das ist ein kompletter diplomatischer Ausverkauf beziehungsweise ein an die Seite stellen Russlands, wie ich es aus der Geschichte der USA nicht kenne. Und Wladimir Selenskyj hat es insofern diplomatisch klug gemacht, als dass er quasi termingerecht das signalisiert hat, dass die USA weiterhin gebraucht werden. Aber unterm Strich wird es ihm jetzt wenig gebracht haben. Ich möchte nur noch ganz kurz in Erinnerung rufen, dass es hier wieder um persönliche Vergeltung geht. Denn die erste Amtsenthebung, das erste Amtsenthebungsverfahren geht zurück auf einen Anruf, den er mit Wladimir Selenskyj hatte, wo er von Selenskyj Geheiminformationen haben wollte über Hunter Bidens Sohn, also faktisch dann von den Demokraten in Frage gestellt wurde, ob das nicht schon Staatsverrat sei und daraufhin ein Amtsenthebungsverfahren auf den Weg gebracht haben. Also diese Vergeltungsdynamik, die wir in der Rede gehört haben am gestrigen Abend, aber die sich eben auch im Ausmaß der Politik nach innen, aber eben auch nach außen zeigt, das ist ein Animus, ein antreibender Gedanke, der für Donald Trump weiterhin trägt. Das hat quasi mit dem Schicksal der Ukraine in vielerlei Hinsicht erstmal wenig zu tun. Aber es verbinden sich eben Dinge, die in Summe natürlich Europa, die Ukraine, die gesamtsicherheitspolitische Situation sehr, sehr viel schwieriger macht.
Trump ist jemand, der ein vormodernes Verständnis von Herrschaft hat. Er denkt nicht den Staat als neutrale Instanz, sondern er denkt in persönlichen Kategorien. Und in der Tat, er nimmt alles persönlich. Und das ist etwas, womit wir uns in Zukunft wahrscheinlich vertraut machen werden müssen. Ich beneide niemanden, auch nicht den zukünftigen Bundeskanzler, um die Besuche im Weißen Haus. Denn was wir da mit Selenskyj gesehen haben, auch die Art und Weise, wie sich Vance verhalten hat, das zeigt im Grunde genommen, Trump und die Trump-Administration kennen Familie, Untergebene und Feinde und wir gehören nicht mehr zur Familie.
Herr Graf, jetzt gibt es aber diese Sicht auf Trump als eine Art Mephisto der Weltgeschichte, frei nach Goethe, ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft. Kann Trump der Ukraine Frieden bringen?
Er wird Frieden bringen, wenn Frieden die Abwesenheit von Krieg ist. Aber die Ukrainer und vor allen Dingen auch Selenskyj hat das ja klar gemacht, erwartet mehr als die Abwesenheit von Krieg für eine bestimmte Zeit von Jahren. Er will Sicherheit. Und jetzt wird man sehen, ob Trump nicht nur, wie er in dieser Rede zitiert hat, diesen Brief von Selenskyj dahingehend aufnimmt, dass er sagt, aha, jetzt ist er endlich angekrochen gekommen, jetzt will er doch an den Verhandlungstisch, sondern ob er begriffen hat, und da finden ja auch viele Gespräche im Hintergrund weiterhin statt, dass er in irgendeiner Form eine gewisse Sicherheit und wenn es die Unterstützung von den Europäern gestellter Sicherheitstruppen in der Ukraine durch amerikanische Infrastruktur, durch amerikanische Nachrichtenmittel, wenn er das zumindest gewährleisten muss, um ein Mindestmaß an Unterstützung für die Sicherheit der Ukraine zu gewährleisten. Wenn das gelingt, dann wird er von den Ukrainern einen großen Preis verlangen, nämlich den faktischen Verzicht auf 20% des Territoriums. Aber dann könnte es am Schluss, und da, das muss man sagen, da war natürlich auch selbst in der Biden-Administration ging allmählich die Luft aus, um die Ukraine auf Dauer weiterhin mit vielen Milliarden zu unterstützen. Das heißt, irgendwann musste man zu diesem Punkt kommen, aber die Brutalität, mit der Trump von dem bisherigen Verbündeten Ukraine verlangt, sich zu unterwerfen und bisher scheint alle Forderungen von Putin zu erfüllen. Das hat es in der westlichen Welt in der Tat nicht gegeben seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Mhm. Frau Glüber-Eschbruck, wir haben schon ein bisschen diese Wehmut anklingen lassen, die gerade in Europa, auch gerade in Deutschland herrscht angesichts des zerrütteten transatlantischen Verhältnisses, das unter anderem ausgelöst wurde durch diese öffentliche Demütigung von Zelensky, weil da eben nichts mehr von gemeinsamen Werten, ja nichts mehr von einer Einheit des Westens zu spüren war. Also die Frage, sind die Vereinigten Staaten für Europa noch ein Partner oder inzwischen schon ein Gegner?
Ja, die Trump-Regierung scheint ein Gegner, ein wirklich avouierter Gegner der Europäer zu sein. Auch das haben wir immer wieder aus dem engsten Kreis von Donald Trump auf der Münchner Sicherheitskonferenz gehört. Europa sei unverständlich, Europa sei tot, Europa sei uninteressant. Das waren die Zitate, die mir immer wieder entgegengekommen sind, während ich in München mit Trump-Vertrauten sprach. Diese Entscheidungen sind vor allen Dingen insofern wegweisend, und es klang schon anfangs in unserem Gespräch an, als dass sie eine Vertrauensbasis zerstören, die auch bei einem möglichen, und das möchte ich auch noch mal in Frage stellen, denn wir werden gleich noch über die Erosion der amerikanischen Demokratie und der Institutionen, der Strukturen sprechen. Selbst wenn es also jetzt eine klassische Zwischenwahl 2026 gibt, wenn es in dem Sinne noch eine demokratische Präsidentschaftswahl in 4 Jahren gibt, selbst dann wird es sehr schwierig sein, dieses Vertrauen, diese Kapazitäten zurückzugewinnen. Und vor allen Dingen ist es für die Europäer auch nochmal, wir haben über Werte gesprochen, aber selbst wenn man mit Interessen anfänge, selbst wenn man sich wirklich einließe auf die Idee, dass es hier um transaktionelle Verhältnisse geht, dass es hier um einen Ausgleich von Bilanzrechnungen geht, selbst dann macht die Annäherung zu Russland kaum Sinn. Sie ist wirklich eher zu verstehen durch das, was schon angeklungen ist, die persönliche Linse, die persönliche Blickweise eines Donald Trump auf Russland, russische Oligarchen, die ihm immer wieder in Finanzengpässen ausgeholfen haben. Die große Idee, dass man sich mit starken Männern alliieren könne. Also diese Dinge werden schwer sein zurückzuholen, vor allen Dingen, weil sie eben die Interessen der USA auch zu konterkarieren scheinen. Denn selbst wenn der Fokus auf China sein würde, und übrigens in der Rede kam China mitnichten oder kaum vor, dann ist doch die Idee, dass man versuchen würde, Russland von China abzuspalten, wenn die russische Kriegswirtschaft fundamental auf die Unterstützung Chinas basiert, also eine faktische unrealistische Lösung für dieses Problem sein würde. Es ist nicht nachzuvollziehen, wie eine Annäherung an Russland dann für Amerika bessere Interessenpositionen, eine bessere Ausgangsposition gewährleistet, außer eben durch die Linse des persönlichen Verständnisses von Macht von Donald Trump. Also insgesamt für Europäer nicht nur schwer nachzuvollziehen, sondern in Summe dann natürlich nach vorne gedreht auch schwer zurückzubauen. Das Vertrauen ist jetzt schon tief verletzt, verloren. Und vielleicht sogar gänzlich von dann gegangen.
Herr Berg. Um das mal in historische Perspektive zu setzen. Putin bekommt im Augenblick auf dem Silbertablett, so sieht es zumindest aus, was die Sowjetunion im Kalten Krieg nie geschafft hat, nämlich die Sicherheit zwischen den USA und Westeuropa und Europa zu entkoppeln. Das ist etwas, Ronald Reagan würde sich im Grabe umdrehen, und die Republikanische Partei, die im Kreml mal als das Reich des Bösen gesehen hat, ist heute zu einem Unterstützer Putins geworden. Ja, das hätte man sich vor 30, 35 Jahren ganz gewiss nicht vorstellen können. Und es sagt uns sehr viel darüber, wie sich eben auch die amerikanische Gesellschaft verändert hat.
Inhaltlich stimme ich fast allen Punkten zu. Die Interpretation würde ich an einer Stelle etwas anders zeichnen, dass die USA inzwischen unser Gegner sind. So weit würde ich nicht gehen. Ich glaube, die USA haben gezeigt, dass sie nicht mehr unser verlässlicher Verbündeter sind, aber zwischen nicht verbündet sein und Gegner sein, da gibt es noch eine Unterscheidung. Ich war dieses Jahr nicht in München, aber ich war Ende November, Anfang Dezember in Washington und habe da auch mit vielen Republikanern gesprochen. Ich habe den Eindruck, dass bei den meisten dort oder bei sehr großen Teilen der Partei, die im Moment nicht mehr so viel zu sagen hat, weil nicht die Republikaner zusammen mit Trump regieren, sondern es ist eigentlich die MAGA, diese Make America Great Again Movement, diese Bewegung, die mit ihm reagiert. Aber bei den Republikanern gibt es doch immer noch viele, die durchaus an Europa, an das transatlantische Verhältnis, an die Verbindung glauben, die allerdings schon sagen, und das, glaube ich, ist dieses Stichwort, was Frau Klüver-Eschbrück aus München mitgebracht hat, dass man die Europäer nicht mehr versteht, die sagen, ihr seid nicht mehr so wichtig für uns, wie ihr das mal wart. Das ist aber eine Entwicklung, die fing, das hat schon Henry Kissinger in den 80er Jahren gesagt, wir leben im Moment noch im atlantischen Zeitalter, wir werden aber ins pazifische Zeitalter wechseln. Dann hat Obama als Präsident sehr am Anfang gesagt, ich bin der erste pazifische Präsident, der seinen Blick eben nicht mehr Richtung Atlantik, sondern Richtung Pazifik wendet. Und er hat dann immer vom Asian Pivot gesprochen, dass der Hebel jetzt in Richtung Asien geht, wo Amerika seine Interessen sieht. Und das nimmt natürlich in den letzten Jahren zu. Bei Trump mag ein Teil seiner Ideologie, wenn er versucht, mit Putin zum Geschäft zu kommen, auch darin liegen, dass ihm irgendein Berater eingeflüstert hat, man müsste Nixon reversed machen, Nixon umgedreht, Richard Nixon, der damals quasi China weggelockt hat aus der Partnerschaft mit der Sowjetunion und jetzt solle er doch versuchen, Russland wegzulocken aus der Partnerschaft mit China. Wenn das wirklich die Strategie dahinter sein sollte, wäre sie noch nicht mal sonderlich dumm, sondern hätte etwas für sich. Aber was Trump eben in seiner Egomanie, in seinem Narzissmus verkennt, ist, dass eine solche Strategie nicht gegen, sondern nur mit Europa funktionieren würde. Wenn es ohne Europa ist oder gar gegen Europa läuft, dann könnte man möglicherweise Putin stärken, aber dann gäbe es keinen Grund, sich für Putin und für Moskau von Russland zu lösen, sondern dann könnte er eine chinesisch-russische Kumpanei irgendwann in Europa noch weiter in Richtung Westen versuchen, Macht zu erringen und Einfluss zu gewinnen. Und das ist das, was er nicht versteht. Aber trotzdem glaube ich, gerade deswegen, weil das Faktoren sind, die im Hintergrund eine Rolle spielen, sollte man in Europa sich noch nicht darauf verständigen, dass die Amerikaner unsere Gegner sind. Insbesondere dieser Präsident ist nicht unser Verbündeter. Aber ich hoffe doch, dass man, auch wenn es nicht mehr so werden wird unter dem nächsten Präsidenten, egal welche Partei beim nächsten Mal dran ist, wie es früher gewesen ist, aber eine gewisse Nähe und mehr Verlässlichkeit, glaube ich, wird man von jemandem, der nach Trump kommt, wieder erwarten.
Stresstest unter Trump. Wie gefährdet ist Amerikas Demokratie? Das ist heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur. Und Frau Klüber-Eschbrück hat schon darauf hingewiesen, lassen Sie uns schauen, wie sich Amerika gerade im Inneren verändert. Einer, der gestern bei der Rede im Kongress dabei war und von Trump in den höchsten Tönen gelobt wurde, war Elon Musk, reichster Mensch der Welt und die zentrale Figur, wenn es um das Thema Staatsumbau, andere sagen Staatsstreich geht. Musk ist Chef einer neuen Behörde namens DOGE. Frau Klüver-Eschbrück, erklären Sie mir doch mal bitte kurz, was ist DOGE und wie genau gehen Musk und seine Leute davor?
Das erste Wichtige, was es hier zu betonen gilt, ist, dass DOGE keine Behörde ist, sondern ein kleiner Sonderstab, der aus dem Weißen Haus gesteuert wird, wo Elon Musk in der Tat an der Seite von Donald Trump sitzt. Eine Behördenstruktur würde nämlich in der Tat benötigen, dass eine Kongressmehrheit dieser Einsetzung einer solchen Struktur zustimmen würde. Aber das ist genau der Punkt. Der grundsätzliche Punkt ist, dass Elon Musk mit einer ganzen Gruppe junger Hacker, zum Teil 19 Jahre direkt aus der Highschool, inzwischen dafür zuständig ist, in die sensibelsten Daten und in die sensibelsten Prozesse auch des amerikanischen Bürgers einzugreifen, in das Finanzsteuerungssystem der Vereinigten Staaten, wo die Steuererklärungen, die Sozialversicherungsnummern liegen, um dann von innen im besten Fall den Staat so zu entkernen, dass daraus, so jedenfalls das Wunschdenken, massive Einsparungen entstehen, die dann wiederum einen Ausgleich stellen würden gegen zum Beispiel die großen Steuererleichterungen, die unter Donald Trump und unter einem republikanischen Kongress kommen sollen. Wie sich herausstellt, und der NPR, der öffentliche Radiosender und andere haben sehr viel Zeit damit verbracht, nachzurecherchieren, ob in diese Mathematik aufgeht, das Harakiri dessen, was Elon Musk in den Bundesbehörden betreibt, zunächst einmal das Auseinandernehmen der Entwicklungshilfebehörde, aber jetzt eben auch das Auseinandernehmen von ganz grundsätzlichen administrativen Strukturen, die zum Teil sehr, sehr tief auch ins Land wirken. Es haben viele inzwischen Angst um die Auszahlung ihrer Pensionen. Veteranen müssen Angst haben, ihre Hilfsleistungen nicht zu bekommen. Großes Chaos im Übrigen, gerade in dem Moment, wo viele Amerikaner ihre Steuererklärung abgeben, auch im Steuersystem und im Steuerabgabesystem. Also faktisch ist im Vergleich vielleicht der Deutsche Bundesrechnungshof auf Eis gelegt worden. All diese zerstörerischen Funktionen sollen Geld sparen. Aber wie gesagt, NPR und andere haben nachgewiesen, dass die Mathematik, wie so oft in der Trump-Regierung, nicht aufgeht. Dass in der Tat die Korrekturen im System nicht die Ersparnisse werfen, die man sich versprochen hat. Umgekehrt, es richtet dermaßen viel Chaos an, besonders wenn es um wirklich sensible Materien in der amerikanischen Bürokratie geht, zum Beispiel auch den Schutz von Nuklearmaterialien, zum Beispiel auch große Teile der Forschung. Es existiert in den USA im Moment zurzeit faktisch keine Krebsforschung, keine Forschung zu infektiösen Krankheiten, zu genetischen Krankheiten, aber eben auch zu dringenden Problemen gerade für die USA, nämlich zur Geflügelpest, die gerade die Eierpreise behende in die Höhe treibt. So werden Leute gefeuert, wieder reingeholt, wieder gefeuert. Also ein komplettes Chaos, das Leben zerstört, das in der Tat einzelne Biografien zerstört, aber das auch eine Systemarchitektur zerstört, die eigentlich vom Kongress in ganz großen Teilen eingesetzt worden ist, wie zum Beispiel die Entwicklungshilfebehörde. Und dass dort dem Kongress und anderen Institutionen, anderen Kontrollinstitutionen, die demokratisch eingesetzt sind und gewählt sind, ihre Mitsprache, ihre Funktion abgesprochen wird und diese dem reichsten Mann ungewählt, undemokratisch eingesetzt, im Weißen Haus zugesprochen werden. Das ist ein massiver Bruch mit nicht nur der demokratischen Tradition der USA, aber überhaupt mit demokratischen Funktionen in jedem Kontext der Demokratie.
Ich würde gern auf eine Paradoxie in diesem Zusammenhang hinweisen. Wenn wir uns die Wählerschaft Trumps anschauen und die soziologische oder soziale Basis der MAGA-Bewegung, dann werden wir sehen, dass die zu über 60% aus Angehörigen der sogenannten Working Classes und der unteren Mittelschichten besteht. Man könnte, wenn man es in guten marxistischen Termini formulieren wollte, sagen, das amerikanische Proletariat hat eine Plutokratie an die Macht gebracht, die jetzt dabei ist, ihre Vorstellungen von einem veritablen Anarchokapitalismus zu verwirklichen. Und bei eines müssen wir uns ja auch im Klaren sein, zumindest bei Trump persönlich und bei vielen in seinem Umfeld gibt es auch klare kleptokratische Tendenzen. Trump wird immer die Gelegenheit nutzen, nebenbei auch noch ein paar Dollar zu machen. Es ist in der Tat unglaublich, mit welcher Geschwindigkeit hier Strukturen zerschlagen werden. Ich frage mich allerdings, wann die Basis der MAGA-Bewegung dagegen aufbegehrt. Denn eigentlich sind ja diese Techno-Feudalisten, wie Steve Bannon sie genannt hat, sind ja eigentlich klassische Vertreter der sogenannten globalistischen Elite, während sich MAGA ja als Bewegung des amerikanischen Nationalismus definiert. Und Bannon hat ja schon stark gegen Musk und eben diesen Technofeudalismus polemisiert. Würde mich auch fragen, wann die XXL-Egos Donald Trumps und Elon Musks aufeinander prallen.
Herr Graf, jetzt haben wir einiges über die zerstörerischen Wirkungen von Doge gehört. Es gibt aber trotzdem Stimmen wie die von Timotheus Höttges, immerhin Chef der Deutschen Telekom, der sagt, sowas wie Doge, das brauchen wir auch in Europa. Hat er recht? Taugt Doge als Vorbild?
Die Art, wie Elon Musk mit Doge umgeht, ist sicherlich falsch. Aber die Idee zu sagen, wir müssen gerade in einer Zeit extremer Schulden, die amerikanische nationale Verschuldung liegt inzwischen bei 35 Billionen Dollar, Das ist so massiv, in den letzten 10 Jahren hat sich das vervier- oder verfünffacht. Und in Amerika ist das Vertrauen in den Staat gesunken. Es gibt ohnehin in Amerika diese Tradition zu sagen, wie es Ronald Reagan damals formuliert hat, der Staat ist nicht die Lösung, sondern der Staat ist das Problem. Das wird in Europa meistens anders gesehen, aber in Amerika gibt es diese Tradition, dass man dem Staat misstraut, weil man sagt, er ist zu mächtig geworden. Das in Frage zu stellen, zu gucken, was man da an Einsparpotenzial hat, das ist richtig, auch wenn es dann in der Tat da mit 19-, 20-jährigen Burschen von der Universität oder von der Highschool durch die geheimsten und vertraulichsten Unterlagen zu gehen und zu gucken, was man da findet, das ist sicherlich mehr als absurd. Aber ich glaube, dass man einfach mal sagt, wir stellen mal in Frage, wo kann der Staat sich zurücknehmen? Das ist ausgesprochen uramerikanisch und das ist richtig, nur wie so oft, Trump hat eine Idee und die wird dann einfach zu spontan, zu schlecht umgesetzt. Das Ego der beiden, das sehe ich genauso wie Herr Berg, das wird nicht lange gut gehen. Interessanterweise, also es, 2 Leute, die sich selbst für die mächtigsten und größten der Welt halten, können nicht lange, als wie Elon Musk ein Verhältnis beschreibt, als First Buddy des Präsidenten, hat er da nicht lange Zeit, seinen Platz zu finden, glaube ich.
Dr. Welschbruck.
Ich wollte ganz gerne nochmal die 2 Aussagen zusammenfügen und hier noch ein paar Nuancen dazufügen. Also ich glaube, es ist nochmal ganz wichtig zu schauen, was sich für Erlaubnisse, Befugnisse an Donald Trump, an Elon Musk sich rausnehmen aus dieser langen Tradition der Republikaner, die Herr Graf da gerade beschrieben hat. Das ist so die Reagan'sche Tradition. Auch er hat im Übrigen ein Playbook von der Heritage Foundation, um sich genau die Funktionen des Staats anzuschauen. Schlussendlich kamen bei Reagan 3000 mehr Staatsbedienstete raus. Aber es geht hier um Summen, die mit dem Staatshaushalt und der Staatsverschuldung fast nicht mehr in Einklang zu bringen sind. Also da geht es um einzelne Prozentpunkte, also die wahnsinnigen Ersparnisse, die 2 bis 3 Trillion Dollars, also Billionen Euro, Dollar, die Euro und Dollar, die er rausschlagen wollte aus diesen Ersparnissen, die sind, wären nur dann möglich, wenn faktisch alle Sozialprogramme in den USA abgeschröpft werden. Umgekehrt ist aber die Taktik, und darum geht es wirklich nochmal, sich anzuschauen, mit welchen Bandagen hier gearbeitet wird. Anfänglich ging es los mit der Abschaffung von Diversity, Equity und Inclusion Programmen. Da sollten Kollegen einander bespitzeln, sollten Auskunft geben darüber, wer, was, wie, wann, woran gearbeitet hatte an diesen Diversitätsprogrammen. Also wirklich Taktiken, die wir aus der jüngeren deutschen Geschichte, aus der deutsch-deutschen Geschichte und besonders aus der ostdeutschen Geschichte nur zu gut kennen. Dann gab es die Drangsalierungs- und Zwangs-E-Mails, wo Staatsbediensteten gesagt wurden, sie sollten aus der nicht produktiven Tätigkeit im Staatsdienst ausscheiden in eine produktive Tätigkeit in der freien Wirtschaft, wo Menschen drangsaliert worden sind, wo sie gezwungen worden sind, Entscheidungen zu treffen, die sie nicht aus freien Stücken getroffen haben. Also hier geht es nicht um Umbau im System, wie wir das aus einer Reagan-republikanischen Perspektive vielleicht kennen oder einem Nacharbeiten, um Effizienzen zu generieren, sondern hier geht es um eine Zerschlagung des Systems, aber vor allen Dingen auch der Kontrollstrukturen. Wer zuerst gefeuert worden ist, oder ist jedenfalls versucht, das ist dann eingehemmt worden, das sind die quasi freien Kontrollfunktionen, die jeder Behörde bevorstehen und übrigens auch die Sonderanwälte, die quasi kontrollieren, dass der Pentagon öffentlich und gut mit öffentlichen Geldern umgeht, die sogenannten JAG-Anwälte oder die General Counsels, die bestimmten Bundesbehörden vorstehen, die eben genau eine unabhängige Kontrollfunktion leisten, auch für den amerikanischen Steuerzahler. Jetzt wird, und das nochmal den Punkt von Herrn Berg zu unterstreichen, jetzt wird umgekehrt mit amerikanischen Steuergeldern spekuliert, ob man eine Kryptoreservewährung machen könnte. Das hat sich kein amerikanischer Wähler in der Wahlkabine vorstellen können oder hat dort faktisch sein Kreuzchen gemacht, weil das nicht auf dem Wahlzettel stand und auch nicht auf dem Trumpschen Programm. Und umgekehrt wird jetzt ein Raubbau im funktionalen Staat bereitet, der, und das sehen wir eben jetzt schon in den Auswirkungen, ich habe schon die Steuerabgaben genannt, es ist auch die Tatsache, dass jetzt quasi 19-jährige nicht kontrollierbare Hacker Zugriff haben auf wirklich die sensibelsten Daten. Denken Sie mal, was Sie in Ihre Steuererklärung reinschreiben, der Amerikaner Zugriff haben und auch da wird drangsaliert, wird mitunter Staatsbediensteten, werden ihnen Dinge untergeschoben, die sie dann erst, die das dann erst legal ermöglichen, sie zu feuern. Also hier laufen ganz, ganz andere Methoden, als wir das vielleicht aus der Vergangenheit kennen. und wo wir das nur kennen aus Systemen, die sich in der Tat im Kern faktisch in eine ganz andere Sorte von Funktionalität umbauen. Ja. Und ich glaube, da ist es wichtig, nochmal auf die Nuancen zu schauen.
Herr Berg, jetzt hat Frau Klüver-Eschburg von Kontrollfunktionen gesprochen. Einige amerikanische Gerichte haben Ideen, Vorhaben von Trump gestoppt, zum Beispiel die Massenentlassungen von Staatsbediensteten, die wurden vorläufig auf Eis gelegt, genauso wie die geplante Änderung des Staatsbürgerschaftsrechts. Vor kurzem hat Trump auf X den Satz geschrieben, Zitat, wer sein Land rettet, verstößt nicht gegen das Gesetz. Bahnt sich da eine Verfassungskrise an?
Also ich denke, wir sind schon mittendrin, denn wir müssen ja schlicht und einfach uns erinnern, was am 6. Januar 2021 passiert ist, hat uns ja schon klar vor Augen geführt. Trump interessiert sich nicht für Checks and Balances, er erkennt keine Niederlagen an, ist bereit, die Verfassung zu brechen. Und das war ein Putschversuch. Für mich ist es ein dramatisches Zeichen, dass Trump dafür nicht ins Gefängnis musste, sondern wieder ins Weiße Haus einziehen konnte. Das signalisiert uns, wie stark die Checks and Balances eigentlich schon angeschlagen sind. Und insofern die große Frage im Moment ist ja, die auch viel diskutiert worden ist, ist, wird Trump denn überhaupt Gerichtsurteile akzeptieren? Bis jetzt hat er es noch jedenfalls nicht offen in Frage gestellt, aber das Zitat, das Sie gebracht haben, deutet natürlich darauf hin, Trump sieht sich selbst im Grunde, ob man ihn nun als gewählten Diktator bezeichnen möchte oder als absolutistischen Herrscher, wie auch immer. Er hat schlicht und einfach keinen Sinn dafür, dass es Grenzen der Macht gibt, die von der Verfassung gesetzt werden. Und insofern, ich meine, dieser Versuch, das Staatsbürgerschaftsrecht zu ändern, das war offensichtlich, denn die amerikanische Verfassung kann nicht durch Dekret geändert werden, des Präsidenten. Ohnehin, das ist, scheint in Vergessenheit zu geraten, alle Dekrete des Präsidenten, also die Executive Orders, müssen erstens eine Rechtsgrundlage haben in der Verfassung und in Gesetzen des Kongresses und sie dürfen natürlich weder Gesetze noch die Verfassung außer Kraft setzen. Trump tut so, als könne er das Land gewissermaßen per Executive Order regieren. Also ich bin der Überzeugung, wir sind eigentlich schon mitten in einer Verfassungskrise. Ich will es mal so formulieren, wären die USA noch eine wirklich funktionierende Demokratie, dann wäre Donald Trump gar nicht Präsident, sondern er säße im Bundesgefängnis von Fort Leavenworth.
Herr Graf, wir sind am Ende dieser Sendung. Schlussfrage an Sie. Erleben wir gerade den Anfang vom Ende der amerikanischen Demokratie?
Nein, das sehe ich tatsächlich anders. Da muss ich widersprechen. Ich glaube, dass diese Institutionen eben doch sehr stark sind. Wir haben es ja gesehen, dass das Supreme Court nicht nur bei dieser Frage des Geburtsrechts gesagt hat, das kann der Trump nicht abschaffen, dass jemand, der in Amerika geboren ist, automatisch die Staatsbürgerschaft bekommt. Er hatte vorher schon versucht, über den Supreme Court zu erreichen, dass eine Verkündung des Urteils gegen ihn in Sachen von Stormy Daniels, wo er dieses Schweigegeld gezahlt hat, nicht verkündet werden dürfe. Da hat der Supreme Court ihm widersprochen. Ich glaube, dass diese Institutionen doch stark sind. Trump kümmert sich nicht darum. Trump schert die Konstitution nicht und die Verfassung. Aber er hat trotz allem weiterhin auch zum Beispiel Teile des Kongresses weiterhin gegen sich. Als er versucht hat, noch vor seiner Inauguration durchzusetzen, dass für 2 Jahre die Schuldenobergrenze im Haushaltsrecht aufgehoben wird, haben 38 Abgeordnete aus seiner republikanischen Partei das gestoppt. Das war eine Idee von Musk zusammen mit Donald Trump. Und es sind auch schließlich noch die starken Einzelstaaten, Kalifornien, New York. Gegen Kalifornien und New York kann ein amerikanischer Präsident am Schluss nicht alles durchsetzen, was er durchsetzen möchte. Und darum glaube ich, wir erleben nicht das Ende der Demokratie. Aber diese Demokratie in Amerika geht derzeit über eine, wie Amerikaner so sagen würden, bumpy road, über eine sehr unebene Straße mit entsprechenden Schäden am Auto und an den Menschen, die da drin sitzen. Und ich hoffe, dass wir dann bald wieder einen anderen Fahrer und andere Passagiere in diesem Auto demnächst haben werden.
Dann werden wir mal gucken, wie viele Schlaglöcher wir noch erleben werden. Vielen Dank. Das war unser Forum zum Thema Stresstest unter Trump. Wie gefährdet ist Amerikas Demokratie? Mit dabei Catherine Klüver-Eschbrook von der Bertelsmann Stiftung, der Historiker Professor Dr. Manfred Berg von der Universität Heidelberg und Ansgar Graf. Gerade ist von ihm im Verlag Langenmüller das Buch erschienen, Die Ära Trump, Chancen und Risiken für Amerika und die Welt. Am Mikrofon war Michael Riesel.